Herzlich willkommen zum Gesundheitspodcast der BKK, ZF und Partner.
Hallo zusammen, schön, dass ihr auch heute wieder mit dabei seid. Ich bin Julia Kafka und ich führe euch jeden Monat durch euren Gesundheitspodcast. Heute haben wir uns ein Thema rausgepickt, das wirklich jeden von uns betrifft, und zwar das Thema Schlaf. Wir werden erfahren, warum es nicht so schlimm ist, nachts auch mal aufzuwachen. Und wir wollen darüber sprechen, dass wir alle besser schlafen können. Denn eine YouGov-Umfrage hat ergeben, dass 40% der Deutschen schlecht oder sogar sehr schlecht schlafen. Höchste Zeit, um das zu ändern. Deshalb haben wir heute Christoph von der Malzburg eingeladen. Er ist Schlafexperte und hilft sogar Profisportlern beim Einschlafen. Herzlich willkommen, Christoph. Schön, dass du heute da bist und dir Zeit nimmst. Unter deinen aktuellen Umständen wissen wir das noch mehr zu schätzen, denn es könnte auch sein, dass du jeden Moment weg musst.
Ja, richtig? Genau. Weiß ich nicht, vielleicht. Aber erstmal Dankeschön für die Einladung. Schön, dass ich hier sein kann und über dieses wunderbare Thema sprechen. Ja, in der Tat. Ich habe mein Telefon neben mir liegen, weil ich jeden Moment Vater werden kann. Von daher kann sein, dass ich raus muss, aber noch ist alles gut.
Sehr schön. Okay, also unter den Umständen habe ich auch noch nie einen Podcast aufgezeichnet. Aber es ist ja auf jeden Fall die beste Entschuldigung, wenn du
gehen
musst.
Die einzige vielleicht.
Also die einzige, ja, stimmt. Dann wollen wir keine Zeit verlieren und die Zeit, die du uns schenkst, nutzen und uns mit dem spannenden Thema Schlaf beschäftigen. Erstmal habe ich mir die Frage gestellt, wie kommt man dann eigentlich dazu, sich beruflich mit dem Thema Schlaf zu beschäftigen?
Man kommt dazu, indem man, ja, wenn man auf der Suche ist nach Themen, die einen beschäftigen und mit denen man sich gerne auseinandersetzen möchte, auch beruflich. Und das ist oft natürlich eine Mischung aus, was bewegt einen, was interessiert einen, was ist auch irgendwie eine große Aufgabe, weil dieses Thema ja noch längst nicht da ist, wo es hingehört. Und dass das natürlich auch so ein Auftrag ist, den ich mir dann selber auch setze. Also von daher ist das so eine Mischung aus verschiedenen Themen. Ich habe selber auch eine eigene persönliche Psychotherapie gemacht, endete dann in einer psychotherapeutischen Ausbildung, die ich durchlaufen bin. Mhm. Ich bin aber prinzipiell eigentlich, ja, komme so aus dem Management. Das heißt, ich habe in einem Startup mich engagiert und investiert, das Schlaftechnologien entwickelt, über Tonfrequenzen Schlafstimulationen erzeugt und wo ich auch noch heute noch drin bin. Und da bin ich eingestiegen und dann bin ich in das Coaching gerutscht, in Speaker-Tätigkeit übernommen, habe beruflich SportlerInnen kennengelernt, mit denen ich dann gearbeitet habe. Und so bin ich immer mehr reingerutscht und ja, habe mich so ein bisschen auch verliebt in das Thema, weil es eine Mischung ist aus, ja, riesengroßes Thema, ein wichtiges Thema, ein sehr beeinflusstes Thema, ein sehr menschliches Thema, ein sehr emotionales Thema.
Das wirklich auch jeden betrifft, ja.
Ja,
tatsächlich.
Genau.
Wie muss ich mir das denn vorstellen? Was macht denn ein Schlafcoach eigentlich genau?
Er coacht Menschen zum Thema Schlaf. Also wie viele Dinge auch. Also, es ist ja immer so bei allen anderen Themen ja auch, du guckst, was da ist zu einem bestimmten Thema, machst eine Art von Ausgangssituationsanalyse und guckst, wie du den Menschen dann helfen kannst, auf dem Weg dahin irgendwann besser zu schlafen. Das ist wie beim Sport und bei der Ernährung auch. Das ist keine, okay, mach jetzt das und dann läuft's, sondern jeder muss einen Weg finden, jeder hat seine Themen, jeder hat seine Problemchen und ich helfe den Menschen im Prinzip auf dem Weg dahin. Im 1:1, aber auch im Großen, wenn ich Vorträge halte, versuche ich natürlich auch Menschen zu beeinflussen, auf den Weg zu bringen. Das ist für mich auch ein Coaching, weil ich Impulse setze, weil ich versuche, Akzente reinzubringen, dass die Leute nicht nur darauf gucken, dass sie ein Sixpack haben oder jetzt alle wirklich vegan essen. Also nichts gegen Sixpacks und vegan essen, natürlich. Ich esse nämlich auch vegan, aber es ist ja nicht alles.
Ne? Absolut. Fangen wir mal an der Basis an. Für viele, man muss ja auch erstmal verstehen, wie funktioniert denn Schlaf eigentlich? Denn da spielen ja auch eine ganze Menge Botenstoffe zum Beispiel auch eine Rolle beim Thema Schlaf. Wie funktioniert das?
Ja, Botenstoffe, ja. Ich lasse die mal ein bisschen außen vor, weil da gehen wir schon sehr tief rein. Das ist, ja, es gibt Botenstoffe. Botenstoffe gibt es den ganzen Tag, die gibt es verschiedene Themen, die gibt es auch in der Nacht. Also natürlich gibt es dezidierte Stoffe, die das unterstützen. Prinzipiell muss man erstmal verstehen, dass Schlaf ein Zustand ist. Der bedeutet, dass wir von der Natur ganz bewusst in einen Zustand versetzt werden, der so aufgesetzt ist, dass der Körper das tun kann, was er nämlich tun möchte, ist das, nämlich das Regenerieren. Unsere Regeneration findet im Prinzip hauptsächlich oder fast nur in der Nacht statt. Wir können tagsüber nicht regenerieren. Wenn ich jetzt mit dir rede, kann ich nicht regenerieren. Wenn ich irgendwas tue, kann ich nicht regenerieren. Auch wenn ich am Schreibtisch sitze und arbeite, kann ich nicht regenerieren. Das heißt, wir reden erstmal von einem Zustand. Dieser Zustand ist von außen her sehr passiv, wie wir alle wissen. Er ist aber ein sehr aktiver Zustand. Das heißt, es passieren unheimlich viele Dinge, die wir mitbekommen, weil die Natur uns, wie gesagt, in den Zustand der Ruhe und des Schlafes, also des im Prinzip Wegseins, des im Tunnelseins, des Passivseins bringt, damit Abläufe ablaufen, die halt ganz bewusst nur dann funktionieren, wenn wir in so einem Zustand sind. Ne? Das heißt, es passieren Abläufe, die in uns drin ablaufen, wie ne, also wirklich Hormonausschüttungen, Wachstumshormone, Regenerationsthemen von Haut, von Muskeln, von Knochen. Gehirn wird im Prinzip gereinigt, Informationen werden verarbeitet. Also es passiert unheimlich viele Prozesse in uns drin, die sehr, sehr aktiv sind, die aber dadurch, dass wir im Schlafzustand sind, nicht sichtbar sind, aber ganz bewusst natürlich nur dann ablaufen, wenn der Körper in einem Ruhezustand ist. Das heißt, es ist im Prinzip ein äußerlich passiver Zustand, der aber sehr aktiv ist und der ganz, ganz bestimmte Aufgaben hat, die dazu führen, dass das, was wir am Tag davor erlebt haben, in der Nacht so verarbeiten, dass wir am nächsten Tag von neuem starten und die Energie haben, auch genauso intensiv den Tag wieder zu erleben.
Das bringt die Wichtigkeit dieses Themas eigentlich schon ziemlich auf den Punkt, genau. Denn Schlaf, ziehe ich jetzt mal aus dieser Antwort, ist für die Gesundheit extrem wichtig, oder?
Ja, also klar muss man sich ernähren und klar sollten wir uns bewegen. Ich finde den Schlaf, nicht nur weil ich mich mit dem Thema beschäftige, eigentlich am wichtigsten von den dreien, zumindest im Moment, weil der Schlaf auch nicht die gleiche Aufmerksamkeit bekommt und weil der Schlaf sehr zeitgemäß ist, weil du kannst Schlaf nicht mit Druck machen. Du kannst essen, kannst du planen, du kannst dir gewisse Dinge hinlegen, die du dann isst, mit ein bisschen Disziplin, du kannst laufen gehen, du kannst aktiv das gestalten, dass du Dinge tust, die dann wiederum im Sinne der Ernährung und der Bewegung für dich dann sozusagen positiv wirken. Im Schlaf ist es so, je mehr Druck du drauf bringst, umso schlimmer wird es. Umso mehr du versuchst, es richtig zu tun, umso schlechter wird es. Das heißt, dieses Umgehen mit Schlaf ist sehr zeitgemäß, weil wir uns nicht nur eine Pille reinschlucken können oder nicht sagen können, okay, super, ich mache das jetzt ganz diszipliniert, ich gehe jetzt ins Fitnessstudio und ich esse vegan und so, sondern es geht ums Loslassen. Wir müssen gehen lassen. Wir müssen abgeben. Wir müssen Verantwortung abgeben. Wir müssen mit uns selbst uns beschäftigen. Wir müssen nach innen gehen. Das sind Themen, die sehr zeitgemäß sind. Deswegen finde ich den Schlaf sehr, sehr wichtig. Und zweitens, du kannst noch so viel trainieren, du kannst noch so viel essen, wenn du nicht schläfst.
Bringt beides nichts.
Du kannst dich anders ernähren, du kannst dich ein bisschen weniger ernähren, du kannst mehr oder weniger Bewegungen machen, also egal, das kriegst du noch irgendwie hin, aber ohne Schlaf, auch mit zu wenig Schlaf auf Zeit, wird das nichts.
Okay, ja, da sind wir eigentlich schon quasi an der Wurzel. Wie bringe ich mich denn dazu, loszulassen? Also ich kenne das selbst, ich habe öfter auch mal Frühschicht beim Radio und ich gehe normalerweise um 11 ins Bett, zwischen 11 und 12, und dann muss ich plötzlich um 9 im Bett liegen und schlafen. Und dann passiert nämlich genau das, dieses Gedankenkarussell. Man liegt da und denkt so, jetzt musst du schlafen. Du hörst die Glocke um 21.15 Uhr, dann die um 21.30 Uhr und das geht so bis um 10. Ja. Und dann stresst man sich noch mehr. Wie komme ich denn dahin, dass ich wirklich in diese Ruhe auch reinkomme?
Also, wenn ich mit dem Thema Schlaf arbeite, rede ich meistens nicht über die Nacht, sondern ich rede eigentlich über den Tag. Also eigentlich beschäftige ich mich mit der Nacht in dem Sinne, weil die Nacht ist, der Schlaf ist im Prinzip etwas, das ist ja das Schöne, aber du musst nichts tun. Ne? Eigentlich ist der Schlaf total einfach. Du musst ihn nur in Ruhe lassen.
Ja.
So, der Schlaf im Prinzip braucht dich nicht. Der braucht deine Gedanken nicht, der braucht nichts von dir. Der will nur, dass du ihn in Ruhe lässt. Du willst, der kann das. Schlaf ist sehr intelligent, also der Prozess schlaft. Das heißt, alles, was wir tun können, um Schlaf zu verbessern, können wir eigentlich in einem bewussten Zustand steuern. So, dass du abends nicht runterkommst, um zu schlafen, ist kein Schlafproblem.
Sondern?
Es ist ein Problem, dass du abends nicht runterkommst. Also, das heißt, du bringst deinen Tag nicht so zu Ende, dass du ihn so verarbeitest, dass du abends in Ruhe, entspannt, vom Tag losgelöst, alles verarbeitet hast und in Ruhe ins Bett gehst und schlafen kannst. Du kannst nicht loslassen. Du bist engagiert, du machst dir Sorgen, du hast Themen, du bist beschäftigt. Und das hält dich davon ab, einzuschlafen. Wenn du dann schläfst du erstmal. Es gibt natürlich gestörte Schlaf und es gibt auch verschiedene unterschiedliche Arten von Schlafstörungen. Es gibt acht nachts verschiedene Schlafstörungen. Okay.
Wow.
Aber bis du die Augen zumachst und schläfst, ist das dein Problem, dass du es nicht schaffst, deinen Tag so zu organisieren, dass du abends in Ruhe ins Bett gehst. Das würde ich erstmal nicht zurückspielen.
Wollte gerade sagen, das heißt im Umkehrschluss quasi, mein Tag muss besser laufen, ich muss meinen Tag irgendwie besser managen, dass ich nachts auch besser schlafen kann.
Genau.
Oder?
Ja.
Okay.
Und das kannst du nicht. Es gibt ja so Leute, die dann sagen, also ich habe das öfter mal, dass Leute zu mir kommen und sagen, Herr Malz, wenn ich an dem Bett liege, dann kommen so Gedanken. Dann wird sozusagen der Tag entkoppelt. Dann sage ich, was sind das denn für Gedanken? Ja, dann kommen dann von überall so Gedanken. Ja, Mensch, was sind das denn von überall so Gedanken? Das klingt ja ganz mysteriös. So, das sind, ja, die, wenn die Leute das erste Mal im Bett liegen und zur Ruhe kommen wollen, geht es los. Mhm. Dann kommen die Emotionen hoch, dann kommen die Gedanken hoch. Emotionen und Gedanken zulassen solltest du den ganzen Tag. Also sollten wir alle sowieso. Wenn wir das Abendessen anfangen, das heißt, wir verdrängen den Tag, verdrängen Emotionen und verdrängen Gefühle, kommen die abends oder in der Nacht im Traum. Mhm. So. Das ist aber vom Schlaf entkoppelt. Das heißt, wir leben nicht so den Tag, dass wir abends zufrieden und sozusagen irgendwie entlastet ins Bett gehen. So. Ja?
Okay, das heißt, ich muss den Tag irgendwie ändern und muss wahrscheinlich auch irgendwie so ein, hilft es denn, einen Puffer irgendwie dann dazwischen zu bringen, zwischen diesem ganzen Stressing, weil ich meine, den Alltag können wir nicht weniger stressig machen an manchen Stellen wahrscheinlich. Wir sind in unserem Job und müssen da auch funktionieren.
Absolut, absolut. Ich würde niemanden vorwerfen, irgendwie stell ich mich so an oder ja, kriegst du schon hin oder so. Natürlich, das ist eine Riesenaufgabe, gerade wenn man Kinder hat, zum Beispiel.
Ja.
Die sind nun mal um 6:30, keine Ahnung, wann am Sonntagmorgens da und wollen Spaß haben. So, und dann liegst du da. Das ist dann so. Aber nichtsdestotrotz, es ist unsere ureigenste Aufgabe. Du hast nur dich, du kannst dich nur um dich kümmern. Niemand wird dir sagen, Julia, nimm dir doch Zeit erstmal, vor ins Bett gehen. Schatz, brauchst du noch was, damit du runterkommen kannst? Sondern nein, du musst dich darum kümmern. Das heißt, was brauchst du, bevor du ins Bett gehst, was dazu führt, dass du zufrieden und beruhigt im Bett liegen kannst? Die Frage stelle ich dir im Coaching.
Okay. Gibt es denn da auch irgendwelche Dinge, die so bei jedem funktionieren oder wo du sagen würdest, das ist jetzt mal so ein Ansatzpunkt für Leute, die da irgendwie Probleme mit haben? Also es gibt es ja ganz oft, liest man einen Tee oder vielleicht Meditation oder was auch immer. Da gibt es ja scheinbar viel, um diese, ich sag mal, Schlafhygiene irgendwie zu pushen.
Also ich bin kein Fan, also ich werde dir nicht sagen, was bei allen funktioniert. Weil ich kann bei dem einen sagen, wenn ich jetzt sage zum Beispiel da draußen, also ich werfe jetzt hier mal in die Runde, macht alle eine Meditation. Gibt es dann so, Meditation, das funktioniert bei mir nicht. Oder Tee trinken, ich trinke abends mal Rotwein und so. Also es geht nicht darum, dass du von mir einen Tipp bekommst. Es geht darum, dass ich dich dazu bringe, dass du verstehst, warum du den Schlaf brauchst und was du dafür tun musst, damit du gut schlafen kannst. So, dann kann ich dir gewisse Dinge in die Hand geben. Also ich würde dir jetzt zum Beispiel, wenn ich mit dir arbeiten würde, müsste ich mehr verstehen und könnte dann sagen, probier's mal damit, probier's mal damit. So. Aber prinzipiell, was mal ganz gut funktioniert für Menschen, die es nicht schaffen, abends runterzukommen, ist mal zu sagen, wenn ich ungefähr um 11 ins Bett gehe, dann stelle ich mir meinen Wecker und mein Handywecker auf 9:30 abends. Dann klingt der um 9:30, jeden Abend. So. Dann weiß ich, in 1,5 Stunden will ich da liegen und schlafen. Also einschlafen. Nicht im Bett liegen und so, sondern da will ich schlafen. Was mache ich bis dahin? Ganz ehrlich. Was mache ich dann, was dafür führt, dass ich dann ruhig im Bett liegen kann? Wenn jeder ganz ehrlich zu sich ist, dann wird es einiges verändern. Oft schon einfach mal nicht Fernsehen gucken. Weil jeder weiß, wenn ich Fernsehen gucke, natürlich schlafe ich ein beim Fernsehen. Entweder also bin ich zu spät, weil ich muss im Bett liegen eigentlich jetzt. Es gibt ja auch immer das Argument, irgendwie, ja, ich schlafe beim Fernsehen so gut ein. Natürlich schläfst du, weil du sowieso einschläfst um die Uhrzeit. Also, ist egal, ob du Fernsehen guckst oder nicht, du schläfst halt ein. Und wenn du müde bist, schläfst du ein, ob der Fernseher läuft oder nicht. Das hat mit Fernsehen nichts zu tun. Also, wir müssen es schaffen, ehrlich zu uns zu sein. Was brauchen wir, um abends zu uns zu finden? Wir finden nicht zu uns. Leute stehen auf, der Wecker klingelt und schlafen im Hörspiel ein. Die haben keine einzige Sekunde Ruhe. Die Menschen halten die Ruhe nicht aus. Weil die so viel beschäftigt, dass sie verdrängen. Fernsehen gucken ist verdrängen. Fernsehen gucken ist eine Droge.
Berieseln.
Heute sagt man nicht mehr Fernsehen gucken. Übrigens, das hat mir jetzt jemand mal gesagt, ich gucke gar kein Fernsehen, Netflixe. Oh, okay, sie Netflixen. Okay, dann.
Das ist ganz was anderes.
Das ist natürlich super, dann, wenn sie Netflixen, dann gucken sie ruhig 4 Stunden
dann welchen Film.
Dann ist ja alles okay. Also, na, das ist so, wir finden immer Ausreden. Das meine ich eben mit dem Tee trinken, mit der Meditation. Wir finden immer Ausreden. Ja, das ist nichts für mich, das passt nicht, ich glaube nicht an Meditation. Dann kriege ich diese Argumente. Wichtig ist, was mache ich die letzten anderthalb Stunden, bevor ich ins Bett gehe?
Was okay, brauche also ich heute Stunden, noch? Das kann man so mal als Richtlinie also sehen, dass man sagt, also anderthalb Stunden sind ganz gut vorher,
ja,
dass man runterkommt genau, auf seinem ganz individuellen Weg.
Genau, stricken, ja, bügeln. Ich schreibe manchmal noch E-Mails, weil ich weiß, wenn ich die mit ins Bett nehme, nee, dann schreibe ich noch zwei E-Mails, weil ich weiß, wenn die raus sind, fühle ich mich gut.
Mhm. To-Do-Liste auch wenn es halb zwölf oder sowas ist. Auch?
Ja, genau, To-Do-Liste schreiben, eine warme Dusche nehmen, mit dem Partner quatschen, noch einen Freund anrufen, um irgendwas zu erzählen, damit es raus ist. Spazieren gehen, aus dem Fenster gucken. Es sind tausend Sachen. Ne? Mhm. Also es gibt so viele Sachen, außerhalb Fernsehen gucken und irgendwie elend Smartphone runterladen.
Vielleicht kann man es, wenn man keine allgemeinen Tipps geben kann, weil es einfach nicht bei jedem gleich funktioniert, kann man wahrscheinlich aber im Umkehrschluss sagen, was die Leute tatsächlich abhält davon, zur Ruhe zu kommen. Das sind so Sachen wie Fernseher, das ist wahrscheinlich auch noch im Bett liegen, Ewigkeiten und am Handy rumdaddeln. Ja. Vermutlich Instagram und wie es nicht heißt.
Genau.
Alles ziemlich aufregend. Da hilft wahrscheinlich auch nicht, dass sich bei mir um 22 Uhr der Bildschirm etwas abdunkelt. Das
hilft natürlich dann auch, aber es wird nicht bisschen, die Lösung. Es gibt dann Leute, das sind genau diese Themen. Dass ich, oh ja, super, jetzt mache ich mal einen Bildschirm. Und dann mache dann so einen Blaulichtfilter rein. Ne?
Ja.
Und dann schlafe ich besser. Ist natürlich Blödsinn. Ne? Also klar hilft das. Es gibt viele Bausteinchen. Man kann auch gewisse Dinge weglassen, kleinere Sachen. Man kann das Essen zu einem anderen Zeitpunkt legen, etc. Das hat alles so seinen Einfluss. Das heißt, jeder müsste so sein Setting zusammensuchen.
Mhm.
Was ist für mich
jeder
gut?
Jeder
braucht sein Setting. Ja, ich kenne, also es gibt so viele Geschichten rund um den Schlaf, wie Leute ihren Schlaf leben und ihren perfekten Weg gefunden haben. Das würde ich niemandem aufdrücken wollen. Das wäre Schwachsinn.
Okay. Gibt es denn aber grundsätzlich eine Zahl, die man nennen kann, die jedem gut tut an Schlaf? Also da gibt es ja auch immer wieder diverse Studien und so, sind es 8 Stunden, sind es 6 Stunden, sind es 7. Andere erzählen dann, ich brauche nur 4 oder 5 und bin topfit. Gibt es da irgendwas, dass man sagen kann, okay, jetzt hier der Experte sagt mir, bitte, versuch 8 Stunden zu schlafen. Wahrscheinlich nicht, oder? Ist auch individuell,
also ich bin kein Experte, um Wissenschaft zu rezitieren oder im Prinzip die Sachen zu wiederholen, was die Wissenschaft sagt. Also die Wissenschaft gibt dir eine Zahl und die bringt gar nichts. Es gibt Durchschnittswerte. Wie viel schlafen Menschen im Schnitt? So. Und dann gibt es den Faktor, wie gesagt, dass es Leute gibt, die sagen, ja, ich komme mit 4 raus. Das machst du vielleicht 10 Jahre und dann fällst du um.
Oder auf Dauer ist das nicht gesund, oder?
Es gibt Menschen, es gibt sehr wenige Menschen, die kommen mit 4 Stunden aus. Ja. Ich kann doch auch, wenn ich jetzt sage, wir sollten ungefähr im Schnitt, und das sagt man, wenn du jetzt unbedingt eine Zahl hören möchtest, zwischen 7,5 und 8 Stunden schlafen. So. Das würde ich aber niemandem empfehlen, der genauso gut mit 5 Stunden auskommt. Also es wäre ja Blödsinn, weil dann so. Unsere Schlafrhythmen, unsere chronobiologischen Themen sind genetisch veranlagt. Es gab 2017 einen Nobelpreis dazu, der herausgefunden hat, wo unsere Chronobiologie verankert ist. Das sind ungefähr 20 bis 22 Gene. 5 davon kann man mittlerweile sozusagen detektieren und kann rausfinden, wo dein chronobiologischer Rhythmus ist. Der ist genetisch festgelegt. Dagegen kannst du nichts tun. Der ist, wie er ist. Wenn dir jemand sagt, ich komme mit 4 Stunden aus, das sind so Sprüche in dem Sinne, ne? Also ich will niemandem was, aber das sind so, das redet man sich ein. Nein, es ist faktisch festgelegt, wie dein chronobiologischer Rhythmus ist. Entweder du akzeptierst ihn und lebst danach und dann bist du in deinem Flow, wenn du es so nennen möchtest, oder du ignorierst ihn und ne, irgendwann fliegt es ihm die Ohren.
Wie finde ich denn raus, was mein, ich kriege das Wort nicht zusammen, chronobiologischer Rhythmus, habe ich das richtig verstanden?
Perfekt. Okay. Chronobiologie ist
wie
das,
wie kriege ich denn raus?
Ja, das ist das, was sozusagen unsere innere Uhr, unseren Takt vorgibt. Das kriegst du raus mit verschiedenen Methoden. Du kannst entweder, wenn du in Urlaub fährst, gehst du mal nicht nach Wecker ins Bett, sondern du gehst nach, ich bin jetzt müde, geh jetzt ins Bett und ich stehe auf, wenn ich aufwache. So, ne? Du sagst nicht, du bist Sonntag, 8 Uhr, ich will weiter pennen und versuchst 2 Stunden noch weiter zu schlafen, das geht aber nicht. Weil es einfach nicht in deinem Rhythmus ist. Und wenn du dann das nach einer Zeit irgendwie merkst, dann wiederholt sich, dann merkst du mit der Zeit, okay, ich bin immer um 10 Uhr müde. Und dann sagt man ungefähr, man hat dann 20 Minuten Zeit, um dann noch zu schlafen, weil dann kommst du wieder, sozusagen, in einen Rhythmus, der dich wieder wacher macht. Das sind diese Zyklen, da können wir vielleicht nochmal gleich drauf kommen. Jedenfalls, mach das mal dann und du wachst morgens einfach ohne Wecker dann immer zur gleichen Zeit auf. Das ist dein Rhythmus. Der ist in dir, den brauchst du nicht zu steuern beim Wecker, sondern der steuert dich, wenn du ihn gehen lässt. So, dann gibt es Fragebögen. Also wer kann man auch mal googeln oder mich mal anschreiben. Es gibt Fragebögen oder es gibt jetzt einen Test. Habe ich auch bei mir auf der Seite verlinkt. Das ist ein Gentest, den kann man machen. Von der Charité auch ausgegliedert in Berlin. Das ist eine Firma, die das macht. Dann kriegst du einen Bogen, das ist so ein Analysebogen und da steht dann drin, das ist ein Haartest im Prinzip. Mhm. Und da wird dann festgestellt, was genau dein chronologischer Zeitpunkt ist, wann du was tun solltest.
Okay, spannend. Es kommt aber wahrscheinlich aber dann auch darauf an, wann ich ins Bett gehe, oder? Also wenn ich nachts um 2 im Bett gehe und normalerweise irgendwie um 7:30, 8 aufwache, dann werde ich wahrscheinlich später dann auch aufwachen. Also da geht es ja wahrscheinlich darum, dass mein Körper sich dann die Stunden nimmt, die er braucht, oder?
Also mein Körper oder unser Körper nimmt sich die Stunden, die er braucht, weil er in seinem System verankert, welchen Stunden Schlaf er braucht und zu welchem Zeitpunkt er die bekommt. Also es gibt Leute, die gehen um 2 ins Bett und stehen um 10 auf. Okay, die können es sich vielleicht auch leisten, aber zumindest das ist ihr Rhythmus. So, unser Problem, unsere Gesellschaft ist, dass wir diese Gleichförmigkeit so schön lieben und dass wir sie brauchen, um Produktivität zu erzeugen, anscheinend. Na, dass wir glauben, dass wenn Kinder alle morgens um 8 da sind, sind sie fleißig. So, und wenn wir alle morgens um 8 am Bürotisch sitzen, sind wir fleißig, dann ist der Chef glücklich. Und der Chef kommt um 5:00 Uhr, damit auch alle mitkriegt, dass sie alle schön brav da sind. So. Ich sage das bewusst so zynisch, weil es halt totaler Blödsinn ist. Ich habe so viele Leute, wenn ich die frage, warum bist du schon um 8 im Büro? Ja, keine Ahnung. Das war uns so. Ja, warum? Ich weiß nicht, das war schon immer so. Und was ist, wenn du nicht um 8 kommst? Dann gucken alle doof.
Ja.
So. Das ist totaler Schwachsinn. Genauso wie mit den Kindern. Das ist totaler Schwachsinn, dass wir immer glauben, dass wir nur fleißig sind, wenn. Gut sind wir, wenn wir pro Einheit Arbeit Maximum Ergebnis erzeugen. Wann das ist, ist völlig egal. So, das heißt, wir haben alle unterschiedliche Rhythmen. Und die müssen wir eher akzeptieren und nicht uns in so ein Schema pressen. Das ist unser großes Problem.
Das ist ein gesellschaftliches Problem,
natürlich.
Aber dann
ja,
grundsätzlich total. Ja? Also
ja,
weil
voll.
Schlaf, schlechtes Image, man ist unproduktiv, wenn man länger schläft und schlafen kannst, wenn du tot bist, so ungefähr. Ich meine, diese Sprüche kennt man ja.
Das ist wissenschaftlich so eindeutig, dass man zum Beispiel Mittagsschlaf, dass das so produktivitätsfördernd ist. Mhm. Und darum geht es ja, wenn der Müller aus der Buchhaltung in seinem Glasbüro, in dem er sitzt, mit dem Kopf auf dem Tisch eine halbe Stunde schläft, ist er eigentlich wissenschaftlich gesehen ganz weit vorne. Gesellschaftlich der Loser.
Ja.
Das
aber
ist
das ändert sich ja auch teilweise schon ein bisschen.
Ja.
Also wenn man so in die USA teilweise guckt, da gibt es ja dann auch schon langsam so ein paar Konzepte und Unternehmen, die dann so Räume für die Mitarbeiter. Aber da ist noch super viel Luft nach oben, habe ich auch den Eindruck. Weil also es ist, man muss funktionieren und es ist egal, ob man gerade in seiner Hochphase ist oder nicht. Also es gibt ja Leute, die sind morgens wahnsinnig produktiv und dann gibt es welche, die abends völlig eskalieren und super Arbeit abliefern.
Genau.
Wenn sie dann gelassen werden, quasi.
Beim Essen und beim Sport ist es was anderes. Ne? Wenn einer sagt so, ja, ich gehe jetzt mit der Sport. Was muss Sport? Da bist du ja auch nicht ein Loser. Oder,
im Gegenteil.
Oder ich esse jetzt mal nichts oder esse mal so oder so. Dann ist man gleich so, ah, okay, echt so krass. Und so, ne? So. Beim Schlafzimmer, du schläfst. Hä? So, also das ist dann auch in den Workshops immer so ein Gekicher, wenn der Student sagt, oh, ja, ich... Ne, die Studenten, die dann da irgendwie Praktikum machen, so, ja, ich komme ganz spät. Ne? Dann ist es irgendwie, ja, die Studenten, ne, die kommen auch noch dazu. Irgendwann sind die auch auf Spur. Ne, so, Jungs, ne, die jungen Haare, und so gekichert. Aber im Prinzip muss man die Untertöne mal raushören. Ne? So. Was das ist, warum wir so denken sind, und darum geht es beim Schlaf halt oft. Also wirklich nicht den Leuten zu sagen, mach jetzt das und mach das und mach das und schläfst du gut, sondern zu sagen, ey, denk mal nach. Guck mal auf dich, guck mal auf uns. Was heißt denn runterkommen? Was heißt Schlaf? Was heißt, dich auszuklinken? Was heißt Schlaf, auch auf Zeit zu denken? Also ein Sixpack bringt dir nichts, wenn du 15 Jahre nicht gut schläfst, weil dann kriegst du nämlich Sachen wie, und dann geht es nämlich los, Herz-Kreislauf, dann kriegst du irgendwie auf einmal diabetische Probleme. Man weiß, dass Diabetes Typ 2 hauptsächlich durch Schlafprobleme erzeugt wird. Alles, was mit Demenz und den ganzen Zustand weiß man auch, dass sich das mit Schlafproblemen, also viele Effekte, die hinten raus problematisch werden, sind aufgrund von schlechtem Schlaf entstanden. Nur es wird dem Schlaf nicht mehr zugeordnet. Und das ist das Problem. Wir glauben, ja, das kriege ich schon wieder in den Griff. Also, man schlaft sich wieder gut. Nee, schließt du nicht.
Man muss aktiv auch was dafür tun.
Natürlich.
Also es wird uns wahrscheinlich nicht zufallen.
Klar.
Wir haben auf der einen Seite die Biologie und wenn wir uns dagegen stellen, ist es wahrscheinlich eher schwierig, aus welchen Gründen auch immer. Du hast vorhin auch schon angesprochen, dass wir in Phasen schlafen. Ja. Meinst du da diese REM-Phasen, von denen man ja immer wieder mal hört?
Nee, ich meine Phasen, Schlafphasen.
Okay.
Die unterteilen sich in verschiedene Phasen, auch die REM-Phase. Also ne, es gibt die Tiefschlafphase, es gibt die REM-Phase, es gibt leicht Zwischenphasen. So. Also das sind 1,5-Stunden-Zyklen, die haben wir auch tagsüber. Wir bewegen uns auch in 1,5-Stunden-Zyklen tagsüber. Ne? Mhm. Und in der Nacht ist es halt sehr ausgeprägt, weil wir nachts in Phasen schlafen, von Tiefschlaf in REM-Phasen, in Leichtschlaf wieder runter, rauf und runter. Und in diesen Phasen passieren einfach unterschiedliche Dinge. Ne? Also in der Tiefschlafphase bist du viel, also da ist der Körper in einem anderen Zustand, ne? Weil Wachstumshormone ausgeschüttet werden. Mhm. Wir lernen anders, also deklaratives Lernen funktioniert zum Beispiel im Tiefschlaf. Die Regeneration ist intensivierter, die körperliche Regeneration ist intensivierter im Tiefschlaf. Mhm. REM-Phase ist eher der unruhige Schlaf, Träume, Gedanken etc., die uns auch mal aus dem Schlaf rauswerfen, was mal sein kann. Ne? Mhm. Man kriegt mehr mit, man wird schnell auch mal geweckt. Ne? Also im Tiefschlaf bist du ja oft so, da kannst du mit dem Staubsauger vorbeiziehen und man wacht nicht auf. Ja, das ist ganz bewusst.
Okay.
Ne? Und es ist auch ganz bewusst am Anfang des Schlafs, also die ersten 4-5 Stunden des Schlafs, ist mehr Tiefschlaf, weil hinten raus wirst du dann mehr geweckt. Das heißt, wir haben am Ende des Schlafes die letzten Stunden nicht mehr so viel Tiefschlaf, weil wir schon langsam in einen schleichenden Wachzustand kommen. Ne? Das ist okay. Alles festgelegt, dargelegt und hat alles seine Aufgabe. Und weil du am Anfang davon gesprochen hast, werden auch in verschiedenen Phasen unterschiedliche Hormone ausgeschüttet, die dann zu bestimmten Effekten führen. Ne? Also die ganze Hormonsteuerung ist jetzt auch dann ein Bereich des Schlafes.
Das heißt, die Tiefschlafphase, wenn ich das richtig verstehe, ist schon wichtig. Also man sollte schon auch eine ganze Weile in dieser Tiefschlafphase verbringen, Weil man da am meisten regeneriert.
Ja, die Tiefschlafphase ist sehr wichtig.
Es gibt, haben ja sagen, nicht alle so, ne? Also nee, weil viele tracken das mit der Uhr und sehen dann, Tiefschlaf war jetzt irgendwie nur heute Nacht, keine Ahnung, eine Stunde.
Ja, da sollte man gleich auch nochmal drauf kommen, auf diese Uhren. Aber nee, der Tiefschlaf ist schon wichtig. Es gibt Leute, die sagen, das ist der wichtigste Schlaf. Mhm. Oder die wichtigste Zeit des Schlafs. Ja, kommt immer darauf an, auch was, ne, was, wie man konstituiert ist und was gerade passiert. Und manche Leute haben intensiveren Tiefschlaf auch als andere und so. Das muss man immer so ein bisschen einschränken. Aber ja, der ist schon sehr, sehr wichtig. Das stimmt.
Okay. Du hast die Uhren gerade angesprochen. Ich höre daraus, das klang, als wärst du nicht so der große Fan von solchen Uhren.
Doch, ich bin...
Ich habe keine an.
Okay.
Ich wollte es immer mal ausprobieren, aber habe es noch nicht gemacht.
Ich bin ein Fan von Technologie, wenn man sie richtig anwendet. Also ich finde Technologie gut. Mhm. Ich finde es auch im Schlaf gut. Wie gesagt, habe ich auch in ein Unternehmen investiert, das Technologie nutzt, um Schlaf zu fördern. Von daher... Nur es ist immer die Frage, kann die Technologie wirklich nachweislich was? Also können diese Uhren, diese Tracker überhaupt messen? Das Spektrum des Schlafs gibt nämlich 5-6 verschiedene Aspekte, die man messen muss. Das können diese Uhren oft gar nicht. Mhm. Also Sauerstoffsättigung zum Beispiel gibt es so Parameter, also Temperatur, Puls, Sauerstoffsättigung etc. Das sind so verschiedene Dinge. Das können nicht alle Uhren. So. Das heißt, die Uhren können das gar nicht, den Schlaf richtig bewerten. Mhm. Und dann ist die Frage, was mache ich denn? Es gibt Leute zu mir, die sagen, ja, ich habe nur 10% Tiefschlaf, ich will jetzt um 15 kommen, das mache ich. Also das ist dann fast schon, ne, du merkst, du musst auch grinsen. Ne? Es ist so, was heißt denn das jetzt? Das heißt, woher wissen Sie, ob die 10 stimmt?
Kann da wenig mit anfangen, ne?
Ja, der kann überhaupt nichts damit anfangen. 1-2 Gegenfragen und das Thema ist vom Tisch. So, also
am Ende macht man sich wahrscheinlich nur noch mehr verrückt.
Genau. Man macht sich verrückt, dieses Steuern von, ne, dieses akkurat Steuern, ich hab meinen 15% Tiefschlaf, 25 REM, boah, ich bin perfekt im Timing, so irgendwas passiert, zack, bin ich raus. Boah, so ein Mist, Challenge. Ich bin nur noch auf 12% und so. Ja, das ist die Hölle. Das Wichtigste ist, dass wir ein Gefühl für unseren Schlaf entwickeln.
Mhm. Und das braucht Raum und am besten vorm Schlafen. Ja.
Genau, okay. Aufmerksamkeit, ne, so und Gefühl dafür, auch dieses auf den Wecker gucken in der Nacht, wenn ich nachts aufwache, weiß ich, ob ich noch weiter schlafen will oder ob ich noch auf Toilette muss. Dann gehe ich auf Toilette und schlafe weiter, weil ich merke, ich bin noch so weg, ich bin noch gar nicht wach. Wenn ich morgens aufwache, merke ich schon, okay, ich penne jetzt auch nicht mehr weiter, weil ich bin jetzt irgendwie wach geworden und so, egal wenn der Wecker klingelt, ist es jetzt morgen. Dann gucke ich auf die Uhr, dann sind es meistens nur noch 5-10 Minuten bis zum Wecker klingeln, kann ich auch aufstehen. So, ne? Darum geht's, nicht um Perfektionismus.
Okay, und das klappt bei dir? Persönlich, du müsstest ja einen perfekten Schlaf haben, hoffentlich.
Nee, habe ich nicht.
Meistens?
Aber ich bin ja auch nur ein Mensch. Also,
Gott sei Dank.
Ja. Ja, danke. Ja, nee. Nein. Nee, es gibt also, ja auch so die Ärzte, die immer sagen, ja, hören Sie im Rauchen auf, dann gehen Sie hinten ins Zimmer und quarzen erstmal zwei.
Halt, ja. Ja,
das gibt es ja auch oft. Mhm. Also ich rauche nicht nur das, aber klar habe ich auch meine Themen und meine Sachen und ich bin auch nicht perfekt in dem allen, aber ich kann es einschätzen und ich mache mir keinen Stress.
Ja, dann ich vermute mal, das ist menschlich, dass wir alle auch Phasen haben, wo man einfach mal nicht so wahnsinnig gut schläft und wo man es vielleicht nicht so super gut im Griff hat. Aber was ist denn, wenn ich mit all dem nicht zu Rande komme? Also wenn ich das jetzt alles, wenn ich meinen Weg finde und versuche runterzukommen und habe immer noch Schlafprobleme, was ist dann die Option? Gehe ich dann zum Arzt? Brauche ich Schlaftabletten? Oder wie geht man
also
da am besten mit um?
Wer intensiv Schlafprobleme hat, sollte sowieso mal erstmal vom Arzt einen Check-up machen lassen und sagen, okay, ich möchte gerne mal die Parameter, die meinen Schlaf beeinflussen, nämlich Hormone und Blut und ne, Kreislauf und sowas, alles mal checken lassen, um zu sagen, ah, okay, da ist ein Thema. Ne? Also es gibt auch oft Schlafprobleme, Schlafthemen, die sind einfach rein biologischer Natur. Ne? Das heißt, Prozesse in der Nacht sind gestört. Also wenn ich Probleme habe, gewisse Prozesse durchlaufen zu lassen in der Nacht, wird mein Schlaf natürlich gestört, weil der Schlafrhythmus gestört wird. Logischerweise. Ne? Mhm. Also das würde ich auf alle Fälle dann mal machen. Ich würde mal mein ganzes Schlafumfeld, mein Bett, ne, wie schlafe ich, was habe ich im Schlafzimmer, ne, wie verhalte ich mich vor dem Schlaf, wie gesagt, wie halte ich mich nach dem Schlaf morgens, was tue ich nachts, wenn ich aufwache. Das mal angucken, Matratze checken, mal ein Körperscanning machen, habe ich überhaupt die richtige Matratze, das richtige Schlafsystem, also Matratze, Decke, Kopfkissen, Matratze, also dieses System, passt das für mich überhaupt? So, wenn das alles mal überprüft ist, kann man dann immer noch sagen, okay, ich mache mal so einen mobilen Schlaflabortest für zu Hause, die es mittlerweile gibt. Kann man dann zum Somnologen gehen. Somnologie ist ja die Schlafforschung und Somnologe ist dann derjenige, der ein Schlafmediziner ist. Das heißt, der ist nicht ein Psychologe, sondern der arbeitet mit Schlaf und Körper und so und guckt sich dann an das Gesamtsystem im Sinne des Schlafs. Ja.
Okay. Aber ich muss nicht in Panik verfallen, wenn ich jetzt so mal ein bisschen durch meine Historie gehe und denke, oh, ich wache nachts ab und zu dann schon mal irgendwie auf und so und bin mal kurz wach, da erinnere ich mich dran. Ich habe gelesen, das ist auch normal, oder? Also da brauche ich mir jetzt noch keine Gedanken machen, dass ich jetzt Schlafstörungen habe, wenn ich nachts ab und zu mal aufwache,
überhaupt
wenn ich mich
nicht umdrehe.
Also
es gibt Phasen in der Nacht, die sind, wenn wir, ihr kennt ja sicher diese Fotos, wenn man mal so ein Gehirn fotografiert mit so Wärmemessern, dann sind so rote Flecken und so. Ne? Es gibt so Aktivitätsmomente von unserem Gehirn, die sind in der Nacht quasi wach. Also gemessen sind wir quasi wach. Ne? Das ist nicht natürlich eine Tiefschlafphase, sondern eher eine Leichtschlafphase. Das heißt, wir haben eine sehr hohe Aktivität auch im Gehirn, die auch mal dazu führen kann, dass wir wach werden. Das heißt, wir haben auch viel Zwischenphasen. Also zwischen Leichtschlafphase und Wachphase ist kein großer Unterschied oft. Ne? Das heißt, es kann immer mal Themen geben, entweder körperlicher oder irgendwas drückt oder irgendwas bewegt einen oder man freut sich auf irgendwas am nächsten Tag und es weckt einen einfach. Das passiert, das ist menschlich, das ist nicht schlimm, das ist völlig normal. Außerdem, wenn wir wach werden, sind wir meistens schon wach, gemessen. Also wir machen nur die Augen auf. Unser Zustand ist genauso der wie vor einer Minute. Nur wir machen in dem Moment halt die Augen auf. So. Die Frage ist, was passiert dann?
Okay.
Das ist die Frage. Nicht, dass du aufwachst, sondern was dann passiert. So, wenn du sagst, oh, ich bin wach, okay, muss ich aufs Klo? Nö, okay, dann kann ich wieder umdrehen, weiterschlafen. Oder sagst, oh, scheiße, Wecker gucken,
ich kann nicht pennen.
Oh Gott, ich habe nur noch zwei Stunden. Oh Gott, ich bin wach.
Was habe ich alles zu tun?
Ja, oder oh Gott, ich bin wach, ich kann nicht schlafen, ich habe Schlafprobleme. Oh Gott, jetzt geht das wieder los. Und so. Wie vorher am Anfang gesagt, der Schlaf braucht das alles nicht. Der will nur in Ruhe gelassen werden. So, das heißt, wenn du dann nicht schlafen kannst, gibt es auch viele Möglichkeiten. Du kannst meditieren, du kannst Atemübungen machen, du kannst progressive Muskelentspannung machen, du kannst, wenn du gar nicht schlafen kannst, mal aufstehen. Ich kenne eine Frau, die haben wir dazu gebracht, dass die ist immer um 3 Uhr aufgewacht, um 4 Uhr aufgewacht, dann haben wir sie dazu gebracht, dass sie gesagt hat, okay, ich kann sowieso nicht schlafen, dann stricke ich. Weil die gerne strickt, die kommt nur tagsüber nicht dazu, weil sie viel zu tun hat. Dann strickt die zwischen 4 und 5 und schläft nochmal 2 Stunden.
Ach was.
Und fühlt sich wunderbar. und sagt, es ist schön, es ist ruhig, keiner nervt, ich kann stricken, endlich wieder und fühle mich ausgeschlafen. Außerdem ist es nachts ruhig. Es ist eigentlich keine schlechte Zeit, mal, wenn man es mal so nimmt. Ne? Weil es einfach ruhig ist, es ist auch schön und man kann mal raus. Also es ist eigentlich eine ganz schöne Zeit. Mhm. So, wir machen nur nichts draus.
Eine Frage zum Ende habe ich noch. Es wird ja immer wieder viel drüber diskutiert, kann ich Schlaf nachholen oder kann ich auch vorschlafen? Also gerade wenn man in Schichten arbeitet und nachts nicht so lang schlafen kann, mittags hinlegen, ich persönlich brauch's, weil ich denke, sonst packe ich es gar nicht, weil ich es eben nicht schaffe, um 9 Uhr abends einzuschlafen und lege mich dann mittags 1-2 Stunden hin. Gut oder eher schlecht?
Man sollte es trennen. Also prinzipiell kann man Schlaf nicht nachholen. Man kann auch nicht vorschlafen, man kann keinen Schlaf speichern. So. Wichtig ist, dass man seinen Rhythmus hat, in dem man schläft. Ne? Also Rhythmus ist sehr, sehr wichtig beim Schlaf. Das Wochenende ist ein Jetlag. Ne? Das Wochenende ist, wenn ich feiere, bin ich im Jetlag, weil ich nicht in meinem Rhythmus bin. So, dann mache ich das 2 Nächte, dann bin ich 2 Nächte im Jetlag. So, dann penne ich beim Tatort ein und am Montagmorgen ist scheiße. So, ne? Ja. Der Montag ist aber nicht das Problem. Ne? Also wenn ich nicht gern zur Arbeit gehe, habe ich ein anderes Problem. Wenn ich morgens jeden Montagmorgen müde bin, ist das Wochenende das Problem, nicht der Montag.
Nicht der Montag.
Der Montag ist nicht das Problem, sondern das Wochenende. Weil ich mich halt aus dem Rhythmus haue. So, dann kann ich aber nicht, wenn ich mich dann, das Beste ist, was ich dann tun kann, ist wieder an meinen Rhythmus zu kommen. Ne? Mhm. Also möglichst noch, dass du abends wieder an einen normalen Rhythmus ins Bett zu gehen und zu akzeptieren, dass halt der Montag nicht so toll wird.
Man bleibt ja auch nicht aus. Man kann ja nicht das ganze Wochenende dann, da ist ja mal eine Feier oder es ist mal
natürlich.
Irgendwas.
Ich feiere auch gerne. Ja auch dazu. Also natürlich, ne? Nur ich mache mir halt keinen Stress, dass ich Sonntag halt, ist der Sonntag halt unabhängig vom Kater. Eventuell ist der halt mal dann nicht so toll, wie er sonst ist. Also man ist nicht so fit und so, aber dann muss man sich halt sagen, okay, gestern schön gefeiert, dann muss ich heute noch mal 30 Kilometer auf See joggen und erwarten, dass ich Bestzeit laufe. So, das ist dann einfach so, wie es ist. Mhm. Das wissen wir ja auch. Ne? So, von daher ist es im Schlaf genauso. Also Schlaf kann man wissenschaftlich, statistisch gesehen ungefähr 3 bis 1 Stunde nachholen am nächsten Tag. So.
Okay.
Nur auch da tue ich mich immer schwer, das auszusprechen, weil dann viele Leute sofort natürlich sagen, oh ja, super. Ne? Also das ist wie so ein Freifahrtschein. Ne? Das möchte ich den Leuten natürlich erst so geben. So. Und auch tagsüber brauchen wir nicht zwingend einen Schlaf. Wir sind gemacht, um 25 Kilometer zu gehen am Tag, anatomisch gesehen und vom Körper her. Das machen wir halt nicht mehr. Das heißt, eigentlich, wenn wir
25 Kilometer?
Ja, wir sind so körperlich so aufgebaut, dass wir am Tag 25 Kilometer gehen können. Evolutionär gesehen ist es ja auch so. Ne? Früher ist man halt so, macht nur halt keiner mehr. Ne? Wir haben aber den Körper noch dafür, teilweise. Ne? So, das heißt, wir brauchen es tagsüber nicht, aber wenn es mal so sein sollte, dass man in der Nacht nicht gut geschlafen hat oder der Abend wird auch nochmal intensiv oder so, dann kann man Schlaf auch, ne, kann man sagen, okay, ich mache einen Powernap tagsüber. Das ist sehr hilfreich und das kann ich auch nur jedem empfehlen. Nicht länger als 25 Minuten bitte und möglichst vor 3. Dann ist das super.
Das habe ich noch nie gehört, möglichst vor 3.
Naja, weil es sonst eventuell wieder einen Einfluss auf deinen Abendschlaf hat.
Ah, okay.
Deswegen, also bei manchen geht es dann auch noch, aber so, wenn ihr mal einen Schnitt haben wollt, so würde ich es nach 3 nicht unbedingt machen.
Okay. Super, super spannendes Thema. Ich glaube, wir könnten noch Stunden weiter drüber reden. Jetzt habe ich zum Schluss noch eine Frage, um das vielleicht noch mal kurz und knapp für die Zuhörerinnen und Zuhörer auf den Punkt zu bringen. Kannst du irgendwie für dich die 3 wichtigsten Tipps oder Faktoren nochmal zusammenfassen, was wichtig ist für einen guten Schlaf? Was sollte man beachten und für sich rausfinden?
Die eigene Chronobiologie, das heißt den eigenen Rhythmus, Eule oder Lerche, wann gehe ich ins Bett, wann ist meine Zeit, die zu kennen. Man schafft es nicht jeden Abend, sich danach auszurichten, aber man sollte sie auf alle Fälle kennen und versuchen, sich danach auszurichten. Dann Rhythmus ist sehr wichtig. Ne? Also nicht sagen wir mal näher, mal um 10, mal um 12, mal um 1, mal wieder um 9, sondern wirklich versuchen, stetig in dem Rhythmus zu bleiben. Das hilft unheimlich viel für Schlafqualität. Und das Dritte sind Rituale. Also für mich, holt euch Rituale, die euch dabei helfen, gewisse Anker zu setzen, ob es abends, nachts oder morgens ist. Rituale, die euch helfen, an denen ihr euch festhalten könnt, die ihr nutzen könnt. Man kann sagen, okay, was tut mir abends gut, was brauche ich heute? Ja, also ich mache es zum Beispiel so, dass ich abends mein WLAN ausschalte. Für mich ist das Ausschalten vom WLAN, also den Stromkreis mache ich dann aus sozusagen. Für mich ist das so, ich mache jetzt aus, ich bin jetzt raus hier. So, ich lege den Schalter um und ab da ist für mich auch nichts mehr, da geht auch nichts mehr, weil da bin ich raus. So, und das ist für mich so ein, ihr macht, was ihr wollt, ich bin weg, das sind eure Probleme, das ist nicht mein Problem, ich kann sowieso nichts mehr ändern, ich bin jetzt hier raus. So, das ist für mich so ein Ritual. So. Und das nimmt der Körper auch wahr, der Körper, na, der nimmt sowas mit, das ist, so ein, das ist dann wie so, wie so ein Gefühl und wie so was man reingibt und der Körper richtet sich dann auch aus. Und das kann auch wiederum alles sein. Ne? Ja, das sind so die drei, für mich, drei einflussreichsten Tipps und vielleicht nochmal zu gucken, ob es im Schlafzimmer alles passt. Mhm.
Super. Das waren auf jeden Fall gute Tipps und eine sehr, sehr spannende Zeit hier im Podcast, finde ich. Ich sage auf jeden Fall vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und all dein Wissen hier mit uns geteilt hast zum Thema Schlaf. Ich vermute mal, dein Schlaf wird sich jetzt in den nächsten Monaten auch ein bisschen ändern, vermutlich mit Baby dann.
Wir werden es sehen, ja.
Schön, dass du auf jeden Fall hier warst im Podcast und nicht weg musstest.
Sehr gerne. Ja, es ist auch noch nichts reingekommen parallel.
Sehr gut, perfekt. Dann hat jetzt alles gut in den Zeitplan gepasst quasi. Ich habe auf jeden Fall einiges gelernt und werde das heute Abend gleich mal versuchen anzuwenden. Und ich hoffe auch, dass alle Zuhörerinnen und Zuhörer heute gut zugehört haben und ab heute richtig gut schlafen oder auf jeden Fall ein bisschen besser schlafen nach dem Podcast und dass wir euer Leben wieder ein bisschen gesünder machen konnten. Auch unser nächstes Thema wird euch bestimmt gut tun. Es geht um den inneren Schweinehund. Wir kennen ihn alle, wir haben ihn alle und für einige von uns ist er auch ein ganz schön großes Thema und so wollen wir versuchen, den inneren Schweinehund einzufangen oder ihn zumindest vielleicht ein bisschen zu bändigen. Abonniert also unbedingt unseren Kanal in eurer Podcast-App, dann verpasst ihr auch garantiert nichts und bis dahin, bleibt gesund.
Das war der Gesundheitspodcast der BKK, ZF und Partner.